Es freut mich, dass wir heute in unserer vorerst letzten Stunde über den großen Kampf in dieser Serie uns das Finale des Kampfes anschauen können. Es ist so gut zu wissen, dass der Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und Finsternis, zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen Leben und Tod eines Tages zu Ende geht, dass er kein ewiger Kampf ist und dass am Ende das Licht, die Wahrheit, das Leben den Sieg davonträgt. Und dass sicherlich, da wir alles Individuen sind, wir selber für unser Leben wählen, ob wir ewig leben wollen, ob wir dem Licht und der Wahrheit folgen wollen und folgen, oder ob wir uns weiterhin im Irrtum, in der Rebellion und in der Finsternis verweilen wollen. So, lasst uns deshalb zu den Punkten kommen, die wir in diesem Kampf noch nicht betrachtet haben. Wir haben gesehen, dass im Kampf es einen Zeitablauf gibt. Und wir haben gesehen, dass der Zeitablauf zwischen 1844 bis zum Ende, bis zum Finale des Kampfes, es die meisten Bibelstellen gibt zu dem Ablauf dieses Kampfes. Ich hoffe, dass jeder das nachliest, dass wir das verstehen, dass dieser letzte Zeitabschnitt, der wohl der Gipfel des Ganzen ist, weil hier alle endgültigen Entscheidungen über den Ausgang des Kampfes getragen werden. Wir wissen, wir werden am Schluss noch mal einen kurzen Überblick über den Kampf sehen. Aber bevor wir das tun, wollen wir uns nicht mehr den der Zeit widmen, die vor dem Schluss der Gnade ist, sondern der Zeit, die nach dem Schluss der Gnade passiert. Wir haben gesehen, dass vor dem Schluss der Gnade nur noch zwei Gruppen von Menschen übrig bleiben. Und zwar gab es immer nur zwei Gruppen, es gab immer nur zwei Linien, aber sie waren gemischt. Man konnte von einer Seite auf die andere, von dem, der böse war, konnte er entscheiden, gut zu werden, und der gut war, konnte wieder böse werden. So, das gab es über die ganze Geschichte hinweg. Bis hier am Ende, wo es dann in der endgültigen Phase des Kampfes zu einer endgültigen Entscheidung für jede Gruppe kommt, wo keiner mehr die Seiten wechseln können. Und dann gehen diese zwei Gruppen in die Zeit der sieben Plagen, und in dieser Zeit der sieben Plagen beweist sich, dass keiner mehr die Seiten wechseln kann. Die Gläubigen haben ihren Glauben fest, sie werden aufs Härteste geprüft, aber sie bestehen. Es ist so, wie wenn man im Feuer etwas prüft und es zeigt sich, es ist so, es ist unveränderbar. Genau dasselbe passiert mit den Gottlosen. In diesen sieben Plagen werden sie dorthin gebracht, dass sie zeigen, dass sie so verhärtet sind, dass egal welche Not auf sie zukommt, sie werden Gott nicht anrufen um Hilfe. Ganz im Gegenteil, sie werden in Rebellion sich gegen Gott stellen. Und jetzt ist die Frage, wie enden die sieben Plagen? Und die sieben Plagen enden mit der Wiederkunft Jesu. Und wir finden diese Wiederkunft Jesu beschrieben, ein Teil zumindest, im Kapitel 14 der Offenbarung. Hier in Kapitel 14 in der Offenbarung haben wir gesehen, dass es drei Botschaften gibt, dass die 144.000 sind am Anfang, dann werden uns die drei Engel vorgestellt, die die letzte Botschaft an diese Welt bringen. Und die letzte Engelsbotschaft geht bis zum Ende der sieben Plagen in dem Sinne, weil sie beweisen während der sieben Plagen diesen Zustand, der hier beschrieben wird in Vers 12 in Kapitel 14. Hier ist die Geduld der Heiligen, hier sind die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus halten. So, hier sind die Menschen, die waren schon vor dem Schluss der Gnade so, aber nach dem Schluss der Gnade haben sie es bewahrt und zeigen es. Und jetzt kommt ab Vers 14, und ich schaute und sieh eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer, der war wie ein Menschensohn. Er hatte einen goldenen Siegeskranz auf seinem Kopf und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel und rief mit lauter Stimme dem zu, der auf der Wolke saß: Sende deine Sichel aus und ernte, denn die Stunde zu ernten ist für dich gekommen, denn die Ernte der Erde ist überreif geworden. Und der auf der Wolke saß, warf seine Sichel auf die Erde, und die Erde wurde abgeerntet. Ein anderer Engel kam aus dem Tempel im Himmel, der hatte auch eine scharfe Sichel. Und ein anderer Engel kam heraus vom Altar, der hatte Macht über das Feuer und rief mit lauter Stimme dem zu, der die scharfe Sichel hatte: Sende deine scharfe Sichel aus und schneide die Trauben am Weinstock der Erde, denn seine Beeren sind reif. Und der Engel warf seine Sichel auf die Erde und schnitt die Trauben der Erde und warf sie in die große Kelter des Zornes Gottes. Die Kelter wurde draußen vor der Stadt getreten, und das Blut ging von der Kelter bis an die Zäune der Pferde 1600 Stadien weit. Hier wird bildhaft die Ernte, das Kommen Jesu beschrieben. Bei seinem Kommen gibt es diese zwei Gruppen von Menschen. Es gibt den Weizen, er ist überreif. Das heißt, es ist endlich Zeit, sein Volk zu befreien. Und es sind die Trauben, die sind auch überreif am Weinstock. Sie haben gezeigt in den sieben Plagen, dass sie nicht umkehrbar sind, dass ihr Leben auf der Seite des Bösen bleibt. Und in dieser Zeit, wenn Jesus kommt, sind die einen dort, die erlöst werden, und die anderen werden verdammt. Das Bild wird auch beschrieben in dem Kapitel 19, wenn wir es lesen wollen, ab Vers 11. Dann sah ich den Himmel geöffnet, und sie ein weißes Pferd, der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig, und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Und seine Augen sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Kopf sind viele Diademe, und er hat einen Namen geschrieben, den niemand kennt, außer er selbst. Er war mit einem Gewand bekleidet, das mit Blut getränkt war, und sein Name heißt das Wort Gottes. Ihm folgten die Heere im Himmel auf weißen Pferden bekleidet, mit weißem und reinem Leinen. Und aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert, um damit die Völker zu schlagen. Und er wird sie mit eisernem Stabe weiden. Er tritt die Kälte des Weines, des grimmigen Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte: König aller Könige und Herr aller Herren. So möchte auch das wieder ein wenig auf die Tafel schreiben, damit wir es uns bildhaft vorstellen können. Es geht also um diesen letzten Abschnitt. Hier sind die sieben Plagen. Und in der siebten Plage kommt unser Heiland. Hier kommt der König aller Könige. Er ist das Wort Gottes. Er ist der Reiter auf diesem Pferd. Er ist der, der sitzt auf der Wolke in dem Bild in Offenbarung 14 und in Offenbarung 19. Er kommt. Und wenn er kommt, dann wird nicht Gericht gehalten im Sinne dessen, dass etwas abgewogen wird. Nein, das Gericht wurde davor gehalten, haben wir gesehen in der letzten Stunde. Das begann schon 1844, wo alle Menschen ihre Entscheidung getroffen haben zum Guten und zum Bösen. Hier kommt eine, wenn man so will, Teilvollstreckung dieses Gerichtes. Es ist kein Gericht sozusagen, das endgültig ist. Das heißt, die Gottlosen werden an diesem Punkt hier, werden die Gottlosen getötet. Und die Erlösten werden die Gläubigen, die lebenden 144.000 und dann die auferstanden sind, noch kurz bevor Jesus kommt. Das ist die Auferstehung, die beschrieben wird in Daniel 12, wo Gute und Böse auferstehen, wo die auferstehen, die alle gestorben sind, bevor die sieben Plagen gefallen sind. Das sind die Gläubigen. Und dann die Bösen, die ihn gekreuzigt haben, sie werden auch kurz bevor Jesus kommt, wieder zum Leben gerufen, damit sie den schauen, den sie ans Kreuz genagelt haben, gegen den sie gekämpft haben, dass sie sehen, dass er der Messias war, der König aller Könige. So, hier die Erlösten, die 144.000, die anderen, die davor aufgestanden sind von den Guten und alle Tote, welche in Christus im Glauben gestorben sind, von Adam an bis zu dem Zeitpunkt, wo der Letzte gestorben ist, der im Glauben gestorben ist, der nicht bei der Sonderauferstehung aufsteht, alle diese Toten, diese große, unzählige Schar, wie sie beschrieben wird in Offenbarung 7, hier werden sie alle auferstehen und werden mit Christus und den Engeln zum Himmel fahren. So, sie fahren zum Himmel, die Reise dauert 7 Tage, so wie das Laubhüttenfest das letzte Fest des Jahres beschreibt. Und das sind die Erlösten, die werden für immer mit Christus sein. Sie haben alles überwunden, für sie ist alles beendet, der Kampf und der Sieg ist davongetragen. Die Gottlosen sterben alle und bleiben tot für 1000 Jahre. Wir wollen das lesen. Sie steht in Offenbarung 20. Da steht, dass diese Toten alle tot bleiben für 1000 Jahre. Ich lese ab Vers 1. Dann sah ich einen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Und er griff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und Satan ist, und band ihn für 1000 Jahre. Er warf ihn in den Abgrund, schloss ihn ein und versiegelte den Abgrund über ihn, damit er die Nationen nicht mehr verführen kann, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Danach wird er für eine kurze Zeit freigelassen werden. So, es bleibt auf der Erde der Böse mit seinen Engeln übrig und Tiere und Pflanzen, die Vögel essen die Reste der Menschen, die gestorben sind bei Jesu Wiederkunft. Und 1000 Jahre ist der Böse sozusagen gefangen. Gefangen deshalb, und das ist wiederum ein Teil der außergewöhnlichen Art Gottes, dem Bösen Zeit zu geben, nachzudenken, was er getan hat. Und der Erde Zeit zu geben, man sagt so, die Zeit des Sabbats, das sie nicht gehalten hat, dass diese Zeit der Ruhe nachgeholt wird, so wie es im Bild auch in Jeremia war, dass 70 Jahre war, das Land verlassen, um nachzuholen, die Sabbatruhe, die übertreten war. Und in diesen 1000 Jahren passiert etwas im Himmel. Und das lesen wir hier weiter ab Vers 4. Dann sah ich Throne, und sie setzten sich darauf, und ihnen wurde das Gericht übergeben, und die Seele derer, die enthauptet worden waren wegen des Zeugnisses Jesu und wegen des Wortes Gottes, und die weder das Tier noch sein Bild angebetet hatten und das Mahlzeichen weder an ihrer Stirn noch auf ihrer Hand angenommen hatten, diese lebten und regierten mit Christus 1000 Jahre. Viele Christen glauben, dass das auf der Erde ist, aber das ist ein großer Irrtum. Das wäre schlimm auf dieser zerstörten Erde, dass durch die sieben Plagen, wenn ihr euch die sieben Plagen lest in Offenbarung 16, und besonders die sechste, die letzte, wo alles explodiert, wo die Berge ins Meer stürzen, wo die Vulkane bersten aus, alles wird bewegt auf dieser Welt und nichts bleibt bestehen, die Städte, alles wird verwüstet und geunter, wäre doch ganz schlimm, auf dieser Erde 1000 Jahre zu regieren. Und vielleicht müssen wir auch das vorstellen, wo hätten sie Platz, denn diese große Schar, die niemand zählen kann, die seit Adam gelebt haben und jetzt auferstanden sind im Himmel sind. So, sie gehen in den Himmel und werden dort auf Throne gesetzt. Das heißt, sie werden zusammen mit Christus, mit den Engeln und vor dem Vater wird das Gericht gehalten. Das heißt, hier werden alle Fragen beantwortet, die uns hier auf dieser Erde so unvorstellbar waren, wo wir unser Warum hatten, wo wir gesagt haben, Herr, wieso? Alle diese Fragen, alle Vorsehungen Gottes werden dort den Heiligen, den Erlösten erklärt. Und sie werden alle begeistert sein. Sie werden alle sehen, dass Gottes Wesen, Gottes Art, wie er mit den Dingen umgegangen sind, sehr gut war. Hätten sie alle Umstände gewusst, hätten sie sich nie gesträubt gegen das, was sie erlebten. So, deshalb ist es notwendig für uns heute einen Glauben zu haben, dass wir eines Tages unsere Fragen beantwortet bekommen, aber dass wir auch wissen, dass die Fragen gut beantwortet werden, dass wenn unsere Augen aufgetan werden, wir nichts Negatives finden, nichts, das wir Gott vorwerfen könnten, in seinem Handeln, sondern wir werden erstaunt sein, mit welcher Liebe, Behutsamkeit und Vorsicht und was Gott alles bewegt hat, um jeden einzelnen Menschen doch anzusprechen, sein Vertrauen zu gewinnen und ihn zu erlösen. Aber in den 1000 Jahren findet auch ein Gericht statt. Auch über die nicht erlöst sind. Die Gläubigen werden die Fälle aller dieser Menschen sehen und sie werden nicht in ihrem Herzen protestieren und sagen, oh, Gott hat einen Fehler gemacht, dass vielleicht mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter oder irgendjemand nicht da ist. Nein, jeder bekommt volle Einsicht in die Akten. Jeder bekommt vollen Einblick in die Herzen, das, was wirkliche Menschen war, die Motivation, die angetrieben hat. Das ist das Entscheidende im Leben eines Menschen. Das alles, dem wird alles Einblick gewährt. Und die Heiligen Gottes, die gefoltert worden sind, und es werden besonders in dem Vers 4 die geschrieben, die enthauptet sind, die Märtyrer und die, die in den letzten 7 Plagen besonders widerstanden haben dem Bild des Tieres und seinen Mahlzeichen, weil sie ja die, sagen wir mal, am allergeplagtesten waren von allen Erlösten, die im Himmel sein werden. Und Gott wird alle Fragen für das Leben unserer Mitmenschen, derer, die wir sehen werden, wir werden dort Einblick bekommen. Und hier steht in Vers 5, die übrigen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Das ist die erste Auferstehung. So, die erste Auferstehung ist hier, wenn Jesus Christus kommt. Und die Gottlosen sterben alle, auch die, die Jesus gekreuzigt haben, sterben das zweite Mal. Sie haben hier natürlich einen Teil Gericht, weil sie ja miterleben die Grausamkeit des Endes, dieses Treten des Zornes Gottes, der Kelter. Das erleben sie mit. Sie sterben in einem furchtbaren Tod, wenn ich so sagen will. Wir können es lesen, beschrieben in Offenbarung 19, ab Vers 17. Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen. Er rief mit lauter Stimme und sagte zu allen Vögeln, die mitten unter dem Himmel fliegen, kommt und versammelt euch zum Mahl des großen Gottes, dass ihr das Fleisch der Könige, das Fleisch der Hauptleute, das Fleisch der Starken, das Fleisch der Pferde und derer, die darauf sitzen, das Fleisch aller Freien und Knechte, der Kleinen und der Großen fresset. Dann sah ich das Tier und die Könige der Erde und ihre Heer versammelt, um Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd saß und mit seinem Heer. Das ist das, was passiert in der 7. Plage. Und das Tier wurde ergriffen und mit ihm der falsche Prophet, der die Zeichen vor ihm tat, durch die er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres angenommen und das Bild des Tieres angebetet hatten. Lebendig wurden diese beide in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Und die anderen wurden mit dem Schwert getötet, das aus dem Mund dessen ging, der auf dem Pferd saß, und alle Vögel wurden satt von ihrem Fleisch. So hier werden alle Menschen, alle Gottlosen getötet. Und sie werden nicht lebendig. 1000 Jahre. Deshalb ist 1000 Jahre sind die Gottlosen tot und 1000 Jahre ist Satan allein mit seinen Engeln auf der Welt und hat Zeit zu sehen, was er in den letzten 6000 Jahren auf dieser Erde angerichtet hat. Und jetzt, was passiert nach den 1000 Jahren? Und nach den 1000 Jahren, wir lesen hier, ab Vers 6, glückselig und heilig ist, wer an der ersten Auferstehung teilhat. Über diesen hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm 1000 Jahre regieren. So, ihr seht, die Bibel wiederholt denselben Gedanken. In diesem Abschnitt nach den 7 Plagen folgen 1000 Jahre der Glückseligkeit im Himmel, des Gerichts, wenn man so will, dass man erkennt, was die anderen getan haben. Und die anderen ruhen und der Böse hat Zeit zum Nachdenken, ist vielleicht das Schlimmste für ihn zu sehen, was er getan hat. Ab Vers 7. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden. Wodurch wird er losgelassen? Dadurch, dass Gott die gottlosen Toten auferweckt und wird ausgehen, um die Völker an den vier Enden der Erde zu verführen, den Gog und den Magog, um sie zum Krieg zu versammeln. Deren Zahl ist wie der Sand am Meer. Und sie zogen auf die breite Fläche der Erde rauf, umringten die Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Da fiel Feuer vom Gott aus dem Himmel und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den See vom Feuer und Schwefel geworfen, wo das Tier und der falsche Prophet waren. Und sie werden Tag und Nacht gequält werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und für sie wurde kein Platz mehr gefunden. Dann sah ich die Toten, klein und groß, vor Gott stehen, und Bücher wurden geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden danach gerichtet, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod und das Totenreich gab die Toten heraus, die darin waren, und sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurde in den Feuersee geworfen, das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, der wurde in den Feuersee geworfen. So hier hast das beschrieben, was ich davor schon bezeichnet beschrieben habe über das Gericht im Himmel. So, wenn wir jetzt nur den Offenbarungstext nehmen, dann könnten wir ein bisschen keinen genauen Einblick haben in diese Dinge. Aber Gott hat über die ganze Heilige Schrift, wie ich schon gesagt habe, über diesen letzten Abschnitt von 1844 bis zum Ende des Kampfes sehr, sehr viel geschrieben. Und so finden wir, dass die Stadt Gottes, das in Hesekiel, die heilige Stadt Gottes, hier auf diese Erde herabkommt nach den 1000 Jahren. So, machen wir das hier als Stadt. Sie kommt vom Himmel herab auf die Erde. Mit allen Heiligen, das neue Jerusalem. Und hier stehen alle Gottlosen auf und umringen die Stadt. Und Satan macht sie und sagt, wir können die Stadt einnehmen. Das ist eine kurze Zeit der Verführung. Aber hier wird in Offenbarung beschrieben, sie werden dann hier verzehrt und verbrannt. Und dann gibt es beschrieben den Feuersee hier, und dieser Feuersee, da sind, man könnte sagen, werden so die Köpfe des Kampfes, des Bösen. Wir haben gesehen, das Tier, der falsche Prophet, der Teufel, sie werden alle geworfen in den Feuersee. Das hier ist auch ein Feuersee. Aber dieses wird ein bisschen so hervorgehoben, dass man versteht, der Feuersee bedeutet nicht eine ewige Plage. Der Feuersee bedeutet, dass hier wird dafür gezahlt, für das, was man böse getan hat. Und da Gott ein gerechter Gott ist, muss der Böse für all seine bösen Taten eine gewisse Zeit bezahlen, die Schuld. Und das Tier und der falsche Prophet, hier wird auch am Ende der Tod hineingebracht, weil er hat ihn von dem, er ist ja nur gekommen in die Welt durch Satan, durch den Verführer. Hier ist, wenn man so will, wird alles beendet. Dieser Feuersee kann niemand stillen. Er ist aber kein ewiger Feuersee. Er geht vorbei. Satan hat nicht ewig gesündigt, deshalb wird er auch nicht ewig brennen müssen. Das wäre nicht gerecht. Das Tier und der falsche Prophet und alle anderen, jeder wird bezahlen entsprechend seinen Taten. Und wenn die Schuld abgeleistet, wenn das bezahlt wurde, das muss ja man immer mit seinem eigenen Leben, weil man hat ja selbst die Taten, man hat selbst Gott den Schaden getan, dann ist das Ganze vollendet. Der Gerechtigkeit ist Genüge getan. Aber es wäre schlimm, wenn man für 6000 Jahre böse sein oder 7 eine Ewigkeit brennen müsste. Das wäre nicht weder in der Gerechtigkeit eines Menschen noch in der Gerechtigkeit Gottes irgendwo ertragbar. Würden wir nicht zu Gott gehen, wenn wir im Himmel wären und würden sagen, also, lieber Gott, wir sind jetzt schon 100.000 Jahre hier und der Teufel quält sich immer noch. Wäre das entsprechend oder wäre das auch für unsere Gerechtigkeit, unser Gerechtigkeitsmaß, das wir von Gott empfangen haben, eine Nicht-Ausgewogenheit? Deshalb, wenn dort steht hier in Offenbarung, dass sie brennen von Ewigkeit zu Ewigkeit, dann ist das nicht ein Ausdruck, dass sie leben werden von Ewigkeit zu Ewigkeit, sondern es ist ein Ausdruck, dass dieses Feuer nicht gelöscht werden kann. Es verbrennt alles und für alle Ewigkeit wird es das Böse nicht mehr geben. Hier vor der Stadt versammeln sich die Menschen, aber bevor das Feuer vom Himmel fällt, wird Gericht gehalten und Gott zeigt einem jeden Menschen von der Stadt aus, warum er verloren ist. Ein jeder Mensch wird seine Lebensgeschichte sehen und sozusagen vor Gott stehen. Und wenn Gott alles ihnen gezeigt hat, werden sich alle vor Gott niederwerfen und sagen, gerecht und wahrhaftig sind deine Gerichte, inklusiv Satan und seine Engel. Und das nicht, weil sie müssen, sondern weil sie überzeugt sind, dass sie außerhalb der Stadt stehen, dass sie unter den Verlorenen stehen, ist mit nichts Gott anzukreiden, sondern nur ihres Nichtwollens, nicht der Blindheit. Die Blindheit wurde ja aufgehoben durch Christus. Es ist, weil sie abgelehnt haben, dem Licht zu folgen. Nicht, weil sie blind geboren sind, sind sie hier außerhalb der Stadt. Nein, sondern weil sie in der Blindheit beharrt sind, trotz besseren Wissens, trotz des Ermahnens des Geistes Gottes, der Kinder Gottes, des Wesens Gottes und seiner Liebe, haben sie den Weg des Bösen und der Finsternis gewählt. Was konnte Gott noch mehr für sie tun? Er konnte und er zeigt das, dass er nicht mehr tun konnte für sie. Sie haben endgültig ihren Tod gewählt. Und sie sehen das ein und sie geben zu, dass Gottes Gerichte wahrhaftig sind. Aber als die Menschen das sehen, nachdem Satan hier auch sich beugt, erhebt er sich wieder und will die Menschen anfordern, doch jetzt mit ihm gegen die Stadt zu kämpfen. Aber das folgt ihm keiner mehr. Es ist ein interessanter Ablauf, den wir hier sehen im großen Kampf, dass Gott gewaltlos den Kampf gewinnt. Gott lässt Satan am Leben. Und wir gucken uns jetzt ein bisschen den Kampf im Überblick an. Luzifer beginnt ihn im Himmel durch die dumme Idee, er ist der Besitzer seiner Güter. Er will Dinge verbessern. Gott erklärt ihm, dass er nie unabhängig sein kann. Er ist nur ein Geschöpf. Er ist zwar das erste und höchste Geschöpf, das es gibt von allen Geschöpfen, das aller Bestausgestattete könnte man sein, könnte man sagen, aber dennoch ist er ein Geschöpf und nicht ein Schöpfer. Aber Luzifer lässt sich, trotzdem er überzeugt ist, dass das stimmt so ist und dass er abhängig ist, will er in die Unabhängigkeit und wird damit zum Rebellen und zum Gegner Gottes. Er zieht in diesen Kampf ein Drittel der Engel mit sich. Ja, sie separieren sich. Sie kommen weg aus der Gegenwart Gottes. Aber Gott lässt sie am Leben, weil würde er sie zwingen, das Gute zu tun, dann würde er gegen sich selbst handeln. Das tut er nicht. Er erlaubt Satan und seinen Engeln. Ja, sie sind eingeschränkt. In dem Sinne, dass sie zwar Fragen und Rebellion anstiften können, aber es ist unter Gottes Kontrolle. Gott kann nicht die Menschen, die er schafft, und die anderen geschaffenen Wesen seines Universums einer Gefahr aussetzen, deren sie nicht gewachsen sind. Aber er kann sie aussetzen, einer Gefahr, der sie gewachsen sind. So konnte er Adam und Eva der Gefahr aussetzen, es war ja keine Gefahr, dass sie verführt werden konnten, aber nur an einem gewissen Punkt. Er hat Satan die Freiheit gelassen, er hat ihn auch gelassen, zu sehen, ob er verführen kann, die Geschöpfe, die Gott gemacht hat, aber er hat ihm eingeschränkt, dass es auf das Maß kommt, wo das Geschöpf dem übermächtigen Satan auch widerstehen kann. Und Adam und Eva hätten nicht fallen müssen, aber sie fallen und sie fallen in die Sünde. Und so verlagert sich der Kampf, der einmal im Himmel war, er verlagert sich und hat den Punkt der Erde. Satan sieht jetzt dieses Reich als sein Reich an. Er hat den Menschen überwunden und denkt jetzt, hier wird er zeigen, wer er ist. Und Gott erlaubt es ihm, dass man sieht, welche Früchte seine Regierung zustande bringt. Die größte Frucht, wo den Engeln und dem ganzen Universum die Augen aufging, war, als Satan nach 4000 Jahren Wüten auf dieser Erde Christus ans Kreuz nagelt. Als Christus gekreuzigt wird, es waren die Dämonen und die Menschen, die der Satan aufmöbelte, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Satan wollte Christus zwingen, Gewalt auszuüben. Er wollte Christus zwingen, dass er aus sich herauskommt und Macht anwendet. All das hat Christus nicht getan. Er war ein Geschöpf Gottes auf diese Erde gekommen und er ließ alles Gericht Gott an. Er ließ alles mit sich machen. Als er gemartert und geplagt wurde, hat er in keinster Weise auf die Methode des Bösen ist er eingefallen, um mit Macht gegen das Böse vorzugehen. Das geht nicht. Damit kann man den Kampf nicht gewinnen. So Jesus überwand den Bösen, indem er zuließ, dass der Böse ihn tötete oder quälte. Er gab sein Leben ja freiwillig, aber der alles aufgewiegelt hat, jeder, der ihn ans Kreuz gebracht hat, das war der Böse. Deshalb verliert der Böse am Kreuz seine Glaubwürdigkeit oder man könnte sagen seine Attraktivität für den gesamten Himmel. Im gesamten Himmel ist der Böse nicht mehr willkommen. Sie sehen, dass hinter dem Positiven, was er so verkündigt hatte, letztendlich ein grausamer Regierer steht, der, wenn du nicht tust, wie er will, er dich kaputt macht. Gewalt und Zwang gibt es bei Gott nicht. Es gibt sie nur bei dem Teufel. Er hat die Unfreiheit gebracht. Er hat alles aufgewiegelt. Und als die Fragezeichen gestellt wurden, die er gestellte vor 4000 Jahren und davor noch im Himmel, wir wissen ja nicht den Zeitraum, wie viel verging, bis sich das Ganze auf der Erde begann, auf jeden Fall in diesem Zeitraum gab es Fragen, wie ist Gott? Hat Böse Recht oder Gott Recht? Und am Kreuz überwindet Gott das Böse mit Gutem. Und alle Engel sehen, Christus hat niemandem nichts Böses getan. Warum nagelt ihn der Böse ans Kreuz? Doch nur, weil er böse ist, weil er jeden zwingen will, der nicht mit ihm geht, den muss er zwingen. Der Zwang ist des Teufels Werkzeug. Nie kann es Gottes Werkzeug sein. Deshalb am Kreuz wird ein großer Sieg oder ist der erste große Sieg errungen für alle Welten des Universums. Satan ist unglaubwürdig. Seine ganzen ausgeklügelten, an sich Schönredereien zeigen, dass er der Urheber des Bösen ist. Und weil er der Urheber des Bösen ist, wird ihn niemand mehr annehmen, weil keiner von allen Geschöpfen Gottes will etwas Böses. Keiner will den Tod. Jeder will gewinnen. Jeder wird nie in Richtung Verlust gehen. Das geht nicht. Deshalb am Kreuz überwindet Gott mit Gutem das Böse. Die Satan hat endgültig verspielt für die Bewohner des Universums. Er hat es aber noch nicht für diese Erde. Auf dieser Erde glauben ihm noch viele Menschen. Aber es beginnt sich nach Christi Himmelfahrt eine Gruppe von Menschen, die gab es auch über all die Jahrtausende davor, die widerstanden haben seinen ausgeklügelten Versuchungen, die nicht eingegangen sind auf seine Betrügereien. Der erste, der den ganzen Sieg errang, war Henoch, der siebte nach Adam. Er errang ihn durch Christus, er errang ihn durch die Gnade Gottes, aber er errang ihn und Gott nahm ihn zum Himmel, ohne dass dieser Mann den Tod gesehen hat. Und er ist das Sinnbild, zusammen mit Elia, dem Propheten, der auch zum Himmel genommen wurde, ohne den Tod zu sehen, für die, die Gott am Ende der Tage zum Himmel nehmen wird, ohne dass sie den Tod sehen, die 144.000, weil sie erringen den ganzen Sieg über den Bösen, so wie Christus. Er kann ihnen antun, was er will. Sie bleiben in der Liebe verborgen oder geborgen. Sie handeln mit nichts Schlechtem zurück. Sie werden gequält und sie bleiben ruhig. Das kann niemand, außer er hat die Liebe Gottes in seinem Herzen. Sie sind es, die Satan nicht mehr glauben. Damit verliert Satan vor ihnen den Kampf. Sie glauben ihm nicht mehr und damit hat er verloren. Damit verliert er nicht, weil ihn jemand mit Macht zusammendrückt, weil ihn jemand zwingt, das endlich einzusehen, was falsch ist. Nein. Der Mensch gewinnt gegenüber dem Bösen, obwohl der Böse ihm, ja, man könnte sagen, mächtiger ist, klüger ist. Dennoch ist die Wurzel der Sünde erkennbar für einen Menschen und durch Christus, so wie Christus gewann in Henoch, in Elia und in vielen anderen, so gewinnt er in den 144.000 den völligen Sieg über Satan. Aber es ist nicht ein Sieg der Macht des Machtkampfes, sondern es ist ein Sieg durch die Liebe. Allein durch die Autorität der Liebe. Die 144.000 glauben ihm nichts. Sie sehen den Irrtum, sie sehen den Betrug und sie bleiben in der Liebe. Und das ist ein Sieg. Sie kann Satan nicht mehr verführen. Sie glauben ihm einfach nicht mehr. So wie er den Himmel am Kreuz nicht mehr verführen kann, so kann er auf Erden das Volk Gottes, diese große Gruppe, ich finde 144.000, eine sehr große Gruppe, die den völligen Sieg erringen, die keine einzigen Irrtum mehr in ihrem Leben haben und dem Irrtum des Bösen folgen. Er kann sie quälen, er kann auf allen Möglichkeiten versuchen. Sie haben überwunden sowohl den Wohlstand als auch die Not. Beides haben sie zum Sieg geführt. Das heißt, sie sind nicht auf die Verführungen, auf den Betrug eingegangen. Und sie haben den Bösen gesiegt. Besiegt nicht mit Gewalt, sondern in der Umwandlung ihres Herzens in eines voll Liebe, das nicht mehr Macht ausüben will, das nicht das Böse mit Gewalt raus will. Nein, nein, das ist des Bösen Macht. Jeder, der mit Gewalt das Böse wegtun will, ist nicht auf Gottes Seite. Das müssen wir wissen. Das Volk Gottes muss nicht gegen das Böse kämpfen. Nein, es kämpft nur das Böse in sich und es bleibt stille. Es widerstrebt nicht dem Bösen. Es bleibt ruhen. Es segnet die Feinde und es liebt die, die einem Böses tun. Es ist frei. Gottes Volk siegt im Kampf gegen Satan gewaltlos. Und jetzt sind wir am Ende des Kampfes, hier vor dem Throne Gottes, vor der Stadt Gottes. Da sind alle Menschen versammelt, die Satan verführte auf Erden. Alle. Und er will sie verführen, dass sie gegen die Stadt gehen. Wie viele folgen ihm noch? Kein einziger. Satans Macht wird dadurch gebrochen, dass ihm keiner mehr glaubt. Dass jeder erkennt, dass seine Verführung nichts anderes als Betrug ist. Und so sind alle Menschen hier einverstanden mit ihrem Gericht. Und Gott kann es vollziehen, weil es gibt kein Zurück mehr. Sie würden sich nicht, würde ich sagen, bekehren. Sie haben so viel Zeit gehabt, das Gute zu tun. Und sich aus der Blindheit zu, aber sie haben sich verhärtet. Sie sehen ein, dass sie verloren sind. Und sie folgen jetzt nicht dem letzten Aufruf des Bösen. Und dann kommt die Vollstreckung des Gerichtes. Das ist die Vollstreckung des Endgerichtes. In diesem Endgericht wird alles gereinigt. Und Satan, alle Nachfolger von ihm, alle werden letztendlich zum Ende gebracht. Sie sind so, wie wenn sie nie gewesen wären, nachdem sie das Übel, das sie anderen angetan haben, mitgefühlt haben, mitgetragen haben. Das muss die Gerechtigkeit Gottes tun, weil jedes Übel, jeder Schaden hat und muss gebüßt werden. Und Gott wird es tun, dementsprechend, was in den Büchern geschrieben steht. Und es wird ein Ende haben. Und was passiert dann? Und dann kommt hier das, was wir finden in zum Teil oder besonders beschrieben, aber nicht nur in der Offenbarung, sondern auch Hesekiel und andere Propheten beschreiben, dass es einen neuen Himmel und eine neue Erde gibt. Ich lese ab Vers 1, Kapitel 21 in der Offenbarung. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott, aus dem Himmel herabkommen, wie eine geschmückte Braut für den Mann bereit ist. Da hörte ich eine laute Stimme vom Himmel, die rief: Siehe da das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst Gott mit ihnen wird ihr Gott sein. Und Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, und werden weder Leid noch Geschrei noch Schmerz werden mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sagte: Siehe, ich mache alles neu. Und zu mir sagt er: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Dann sagt er zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will den Durstigen umsonst von der Quelle des lebendigen Wassers geben. Wer überwindet, der wird das alles ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Verzagten oder die Ungläubigen und Ungläubigen, die mit Gräuel beflecken, Mörder, Hurer, Zauberer, Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird im See sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. So, wir müssen verstehen, der erste Satz im 21. Kapitel ist das, der das beendet, der gibt eine Überschrift, nämlich seinen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Das ist, man könnte sagen, man müsste es noch fast hinbinden an Kapitel 20. Ihr wisst ja, die Bibel wurde nicht geschrieben mit Kapiteln, das haben alle die Menschen nachher eingeteilt. Und es ist auch nicht der Reihenfolge nach, sondern es geht um einen gewissen Inhalt, um eine gewisse Sache zu vermitteln. Und manchmal ist das anders geschrieben, wie wir heute zum Beispiel es schreiben würden. Aber mit Gottes Geist können wir das verstehen. So, die heilige Stadt Jerusalem kommt auf die Erde so, wie ich es hier geschrieben habe. Und das wird ab Vers 2 beschrieben. Und da kommt und wird hier Gericht gehalten. Und da steht, dass in die Stadt niemand reinkommt und der Feuersee. So, es wiederholt sich noch einmal das, was im Kapitel davor ausführlicher beschrieben ist. Aber Tatsache ist, dass nach dieser die Stadt auf der Erde, nachdem der Feuersee und alle Menschen weg sind, dann und die Erde durch Feuer gereinigt wird, dann wird hier eine neue Erde und eine neue Himmel gemacht. Aus der alten natürlich. Alte bleibt bestehen, aber auf diesen Grundbau wird alles neu gemacht. Und diese neue Erde wird dann der Sitz sein Gottes für das ganze Universum. Hier werden die Menschen, wir, die Überwinder, wer überwindet, der wird alles ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Wisst ihr, Adam war Gottes Geschöpf. Wir sind Gottes Söhne durch die Erlösung. Das ist, wir sind jetzt zusammen mit Gott. Das ist so, wie wenn wir jetzt die Familie Gottes sind. Wir sind Gottes Söhne durch Christus geworden. Deshalb ist dann das Zentrum des Universums, von wo alles ausgeht, wo alles gedient wird, weil regieren heißt ja dienen in Gottes liebevoller, vollem Wesen und seiner Schöpfung. Von hier werden wir als seine Söhne, als seine Diener aktiv sein. Wir werden noch vor den Engeln des Himmels, man könnte fast sagen, wir nehmen den Platz ein, den Luzifer noch vor dem, wenn man so will, anhatte, weil wir werden adoptiert. Aber wie auch immer es ist, wir werden das dann sehen. Auf jeden Fall erhöht Gott diese Menschen, die so in Sünde waren, die diesen Kampf gekämpft haben mit sich selbst und mit dem Bösen. Er erhöht sie und sie werden alles ererben. Und wir werden die Stadt, wenn man sie liest, wie sie ist, die Königsstadt, das neue Jerusalem und der Strom und das lebendige Wasser und all das, ist das, was die Heiligen ererben werden. Und sie werden Könige und Priester sein. Alle Ewigkeit dienen Gott. Das heißt, wir werden Aufgaben bekommen, die das ganze Universum betreffen. Weil wir werden ja nicht herumsitzen dort, sondern arbeiten, so wie Gott ein Arbeiter ist, wie Jesus sagt, mein Vater arbeitet und ich arbeite auch. So werden auch wir arbeiten, so wie er dem Adam als erstes Arbeit gegeben hat, so werden wir dort eine sehr sinnvolle Beschäftigung haben, um im Dienst der Liebe an all dem ganzen Universum, das um uns herum sein wird. So, das ist das Ende des Kampfes. Das ist unser Ziel, derer, die wir gläubig sind. Wir wollen eines Tages hier im neuen Jerusalem oder die neue Erde. Es bleibt hier nichts mehr übrig von dem, was alt war. In diesen 1000 Jahren werden wir wachsen, wir werden, ja, wie auch immer, wir vollkommen sein. Ab hier gibt es nur noch ein Merkmal, das uns an all das, was auf dieser Erde 7000 Jahre abgelaufen ist, nur eines wird übrig bleiben, und das sind die Male, dass Jesus Mensch geworden ist und als Menschensohn bleibt für alle Ewigkeit und seine Male tragen wird an seinen Händen und an seiner Rippe. Und man wird sie sehen. Es ist der Mensch gewordene Sohn Gottes, der für alle Ewigkeit die Zeichen tragen wird eines Kampfes. Wir werden ihn nicht tragen. Wir sind befreit. An uns wird man nichts mehr sehen. Nichts mehr. Dass wir je Sünder waren. Dass wir je krank waren. Dass wir je irgendwo einen Runzel oder einen Flecken hatten. Nein, nein. Alles wird in unserem Leben weg sein. Es wird nicht mehr erinnert werden an die Zeit hier. Nur einmal bleibt das des Sieges unseres Herrn und Heilandes. Und das wird uns durch alle Ewigkeiten erinnern, dass unsere Erlösung was gekostet hat. Aber es war ihm wert. Es war ihm wert, alles zu geben, um den Menschen, um mich wiederherzustellen, um mich wieder zurückzubringen in das Leben, in die Freiheit eines Kindes Gottes, eines Sohnes Gottes. So, was wählst du in diesem großen Kampf, wo du stehen wirst, hier am Ende, nach den 1000 Jahren, in der Stadt oder außerhalb der Stadt, ist deine Wahl. Aber die Wahl ist heute. Heute, so ihr seine Stimme höret, heute ist die Wahl. So verstocket eure Herzen nicht, sondern folgt dem Ruf der Wahrheit, des Lichtes, und lasst zurück die Finsternis und kreuzigt den Irrtum. Gott ruft uns heute auf. Die Wahl haben wir jetzt. Die Vorbereitungszeit ist jetzt. Ob wir hier bei den 144 sein werden, 144.000, oder ob wir unter denen bei der Sonderauferstehung oder unter denen bei der Sonderauferstehung sein werden. Wir können nur unter diese zwei kommen und dann im Himmel sein mit Christus. Das ist unsere Wahl. Es ist, alles wurde für uns getan und wird getan. Was willst du wählen? Und vielleicht hast du ja schon gewählt. Und ich habe gewählt, aber ich wähle täglich neu. Ich setze mich täglich neu auf den Weg, um mit Gott zu gehen, damit ich am Ende, und ihr kennt ja alle meinen Wunsch, ich möchte unter diese kommen, weil ich weiß, dass Christus kommt in dieser Zeit. Wir werden die letzten Szenen vor den 7 Plagen erleben, die wir heute da sind, die meisten von uns. Weil es ist jetzt die Zeit und es wird kommen. Werden wir es glauben und werden wir uns jetzt alles dran setzen, um ein freies Herz zu bekommen, oder werden wir so bleiben? Es wird uns dann eines Tages sehr leid tun. Wenn nicht schon hier, wenn wir die Plagen, wenn jemand die Plagen erleben sollte. Ich möchte sie nicht erleben als Außenstehender, sondern eher als einer, der versiegelt ist für die Ewigkeit. Dann sind sie ertragbar, auch wenn sie schwer sein werden, aber sie werden, ich werde sie überleben. So, Gott möge uns den Ernst ins Herz geben und wir mögen es annehmen und umsetzen und Menschen werden, die eines Tages überwunden haben und alles ererben. Er wird unser Vater sein und wir seine Söhne. Amen.